Wir haben denselben Vater und es ist Grund genug, zusammenzurücken. Wir haben denselben Erlöser, denselben Herrn, wir gehören ihm. Wir gehören uns gar nicht mehr. Wisst ihr das? Ja, wirklich? Das glaube ich euch nicht. Wir gehören Jesus, wer weiß es? Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre Jesus. Wisst ihr es wirklich? Weil, wenn ich Jesus gehöre, gehören ihm auch alle meine Probleme, meine Zu- und Umstände, auch meine Sünde, mein Alles, mein Verzweifeltsein, meine Freude, meine Hoffnungslosigkeit, ja, all mein Suchen, mein Fühlen, Denken, Wollen. Gehören wir ihm wirklich mit allem, was wir sind und haben? Hat er unser ganzes ungeteiltes Herz? Gehören wir ihm ganz? Er schaut gar nicht so aus. Ich glaube, wir wären die glücklichsten Menschen auf Erden, wenn unser Herz wüsste, dass wir ihm gehören. Er hat uns erkauft durch sein Blut. Er hat diesen höchsten Brautpreis bezahlt. Sein Blut ist der Preis, den er bezahlt hat, um uns zu seinem Gegenüber zu machen, zu seiner Braut. Er ist unser König. Der König der Könige ist mein und dein König. Wir sind sein Gegenüber, Könige und Priester, Königin, adelig, einzigartig, Botschafter unseres Königs. Sind wir Botschafter unseres Königs? Welche Botschaft senden wir mit unserem Leben? Was strahlen wir aus? Sind wir arm, müde, hoffnungslos, verzweifelt oder begeistert? Voller Freude, voller Feuer, voller Leidenschaft, voller Liebe für unseren König, für unseren Bräutigam, für unseren Jesus. Begeistert es uns, diese Gedanken? Oh, du liebe Zeit. Aber ich kenne diesen Zustand. Ich weiß, wie es einem gehen kann. Und ich weiß auch, was uns davon abhalten kann. Aber ich weiß auch, wie ein Stück Freiheit schmeckt. Wie wunderbar es ist, in allen Nöten bei ihm zu sein, leidenschaftlich ihn zu lieben, sich nicht abhalten zu lassen, sondern immer wieder zu ihm durchzubrechen, zu ihm durchzudrängen. Es braucht mein Alles dazu, es geht nicht automatisch, aber sind wir verliebt in ihn? Wisst ihr was, wie ich verliebt war? Also als normaler Mensch, in einen Mann. Ich hatte von null auf jetzt keine Sorgen mehr. Die waren zwar genauso groß noch, jeden Tag gegenwärtig, ich bin ihnen auch begegnet, vor allem im Geschäft, das meine Eltern geführt haben, da waren Probleme, unzählige, aber die haben mich nicht mehr interessiert. Ich war verliebt. Meine Gedanken waren immer bei ihm. All mein Sein war bei ihm. Ja, wie viel mehr, wenn wir in unseren Jesus verliebt sind. Wie viel mehr sind wir gefangen in seiner Liebe. Ist kein Ding unmöglich. Ich glaube, dieses Thema ist richtig für heute Abend. Es ist Einlass zu dem Thema bittere Wurzeln, weil ich sage es euch, mit bitteren Wurzeln zu beginnen in dem Zustand, in dem wir sind, wäre schlecht. Ihr würdet, glaube ich, alle abtauchen, irgendwo innerlich. In Matthäus 22, 37 bis 40, da steht dieses Wort Gottes, das uns motiviert, in Beziehungen zu leben. Also es war eine Mücke, das war nicht wegen euch. Nicht wegen euch, dass ihr aufwacht. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen sogar Verstand. Das ist das Beste, was den Männern auch passieren kann, weil der Verstand ist dort sehr aktuell. Also mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Komisch, dass es da steht. Den Nächsten lieben wie mich selbst. Und ich glaube, da beginnen die meisten Probleme. Wie? Wegen diesem Wörtchen wie. Mich selbst. Wer liebt sich denn? Zeig das mal. Also da ist Da war die Mehrheit. Nochmal, wer liebt sich selbst? Rechts hat gewonnen. Merkt ihr, da haben wir ein Problem. Bin doch Christ. Selbstliebe. Aber es steht im Wort Gottes. Es ist nicht meine Erfindung. Es steht tatsächlich da drin. Gott hat sich etwas gedacht dabei. Können wir denn ihn lieben? Gehört es nur zu dem Nächsten oder gehört dieses Lieben wie mich selbst auch zu Gott? Was denkt ihr? Haben wir zueinander eine andere Liebe wie zu ihm? Oder ist es die gleiche Liebe? Dann wird es schwieriger. Wenn wir ihn auch nicht lieben können, wenn wir uns nicht annehmen, so wie wir sind und auch lieben, wie wir heute halt sind, morgen vielleicht nicht mehr, aber heute, können wir ihn dann lieben? Und dann steht noch an diesen zwei Geboten, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Vorneher heißt es, ein Gebot habe ich euch gegeben, nur ein Gebot ist ja so wenig. Gott ist total anspruchslos. Er weiß genau, an diesem Gebot haben wir ein Leben lang ja zu buchstabieren. Genau. Genau, jedes Wort zu buchstabieren. Ich dachte mir, das ist so einfach, Jesus. Danke, dass du es mir so einfach gemacht hast. Ich war total happy mit diesem Gebot, wie ich begriffen habe. Das ist alles, was mein geliebter Jesus von mir will. Aber ich bekam ganz schnell Probleme. Und zwar Probleme in diesem mich wie. Und ich habe dann angefangen zu beten, Jesus, wo könnten da Hindernisse sein in meinem Leben? Und in diesem Prozess kam mir ein Buch vor Augen. Und dieses Buch hatte den Titel, Du bist als Original geboren, stirb nicht als Kopie. Das hat mich richtig angeblinkt von diesem Büchertisch her. Und ich dachte, als Original geboren, stirb. Nicht als Kopie, ich wusste augenblicklich, ich, mindestens ich, bin kein Original. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe den angefangen zu lesen, war relativ enttäuscht vom Inhalt, hat mir nicht viel gebracht, aber der Titel war's. Der, ja, der hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Und so, ich wurde echt innerlich total unruhig. Ich habe auch plötzlich gemerkt, ich funktioniere bestens. Und seit ich Gottes Kind bin, funktioniere ich als Christ auf jeder Ebene. Man konnte mich überall brauchen. Ich hatte in kurzer Zeit ganz viele praktische Dienste, konnte putzen, mithelfen kochen, Leute in die Gemeinde befördern. Ja, und sonst noch vieles, weiß gar nicht mehr was alles. Kam ganz schnell in geistliche Dienste. Ich habe bestens funktioniert, weil mir hat im Wortschatz ein Wort gefehlt. Wer weiß welches? Ihr seid gut. Ich konnte wirklich nicht Nein sagen. Das habe ich nirgends gelernt. Ich hatte nie eine Gelegenheit dazu. Und dieses Wort fehlte mir. Und so, wie dieses Buch denn da, dieser Titel so klar mir wurde, dachte ich ja, irgendwas ist Wahres dran. Es funktioniert in meinem Leben bestens. Aber bitte, wer bin ich? Wer bin ich? Was steckt in mir? Was liebe ich? Wenn wir etwas lieben, etwas leidenschaftlich lieben, wird die ganze Kraft mobilisiert werden in uns und es wird das, was wir lieben, durchbrechen in uns. Für das werden wir alles geben. In dem werden wir dieses Original, das Gott geschaffen hat. Wollt ihr ein Stück mit auf die Reise gehen? Wer weiß denn, bevor ich richtig anfange, wer weiß, dass er nicht wirklich, sicher ansatzweise, aber nicht wirklich die Person ist, die Gott vor Anbeginn der Welt geschaffen hat, in dir geformt hat und sie nicht leben kann, diese Person, nicht voll durchbricht, nicht auch in der Kraft lebt, so in dieser Begeisterung, so in diesem, ich weiß, ja, dass Jesus in mir lebt, dass er durch mich lebt. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was er geschaffen hat in mir. Und ich weiß, was er durch mich bewirkt. Wer hat da Mangel? Zeigt einfach die, die Mangel haben. Ja? Okay, dann sind wir beim richtigen Thema. Etwas in uns lässt uns nie wirklich ausruhen, wenn wir nicht uns selber sind. Wir sind ständig auf der Suche und meistens suchen wir draußen. Irgendwo muss doch etwas sein, das mir sagt, wer ich bin. Oder mindestens mein Gott wüsste es doch. Aber dieses Suchen ist etwas Ruheloses, weil wenn ich kein Original bin, kann ich nie wirklich sein. Ich funktioniere und zwar ist da etwas in mir, das automatisch Signale gibt, wie ich zu funktionieren habe. Ich erzähle euch ein Stück meiner Geschichte. Es war damals wie so ein, Puzzlespiel, das Gott mit mir gespielt hat. Er hat immer wieder so ein Teilchen herausgenommen, das nicht in mich hineingehört hat, so eine Funktion, und hat das zum Leben erweckt, was er in mich eingepflanzt hat. Aber das hatte ja keinen Raum zu leben, weil da eine Funktion im Weg war. Auch ein Leben, das nicht echt authentisch leben kann, ist eine Unsicherheit, wo du immer suchst, wo du endlich sicher sein kannst. Auch dieses Suchen nach Wohlfühlen, auch dieses, vielleicht auch Gefühl haben, etwas hält mich zurück oder etwas kontrolliert mich oder etwas manipuliert mich oder etwas verhindert mich zu sein. Und in all diesen Fragen kam plötzlich eine Antwort, die mir sehr weitergeholfen hat. Jesus hat mir gesagt, Ute, du hast eine eingebaute Checklist. So, und wenn Jesus ein bestimmtes Wort uns sagt, dann weiß er, ich kenne das Wort. Also ich wusste, was eine Checklist ist, weil wir hatten so eine in der Familie. Wir gingen 10 oder 12 Jahre hintereinander zelten mit unseren Buben. Und da haben wir Erfahrungen gesammelt. Und so, ich glaube, nach 3 Jahren hatten wir eine perfekte Checklist, wo alles draußen blieb, was wir in diesen 3 Jahren nicht brauchen konnten, aber alles zugefügt wurde, was gefehlt hat. All unsere Camperfreunde, die vielleicht neu dazu kamen, haben diese Checklist genommen. Sie war total perfekt. Also wusste ich, in mir ist eine perfekte Checklist, die rausbringt, was nicht brauchbar ist für dieses Leben und einfügt, was ich brauche, um zu leben. Aber es war ein totaler Selbstbetrug, weil das hat mich nicht zum Leben gebracht, sondern zum Überleben. Da habe ich Überlebensmuster entwickelt, Rollen gelernt, wie ein Schauspieler, der seine Rolle gut lernt. Die besten Schauspieler sind die, die die Rolle so perfekt spielen, als ob sie die Person wären, die sie spielen. Die bekommen auch alle Oscars, weil das ist so echt. Wäre ich zu einer Preisverleihung gegangen, ich hätte auch jeden Oscar in jeder Rolle gewonnen. Weil nicht mal ich habe gemerkt, ich spiele eine Rolle. Das war für mich selber so echt, so normal. Ich habe wirklich geglaubt, ich bin die Person, die das gerade produziert hat. Was in der jeweiligen Situation angebracht war, um geliebt, angenommen, bestätigt, bejaht und willkommen geheißen zu werden. Ich war sehr beliebt, weil die Rollen, wie gesagt, habe ich echt gespielt. Ich habe dann im Englischlexikon nachgeschaut, was Checklist heißt, weil wenn Gott ein Wort oder einen Satz Englisch mit mir spricht, will er, dass ich diese Wortspiele anschaue. Wer kennt denn das auch? Wenn Gott plötzlich ein Wort oder mehrere Worte auf Englisch sagt, okay, einzigartig, merkt ihr, mit mir redet er so. 1:0 für mich. Ihr dürft auch Punkte sammeln, was Originalität anbelangt, aber das ist meins. Danke, Jesus. List habe ich nur Liste gefunden, aber bei Check, ich sag's euch, mich hat's fast vom Stuhl gehauen. Das heißt doch tatsächlich, erstens zum Stillstand bringen, Einhalt gebieten, hindern, zurückhalten, unterbinden, zweitens eindämmen, hemmen, drosseln, drittens tadeln, Verweis erteilen, viertens nachprüfen, überprüfen, kontrollieren, prüfen, vergleichen, fünftens anstreichen, markieren, abhaken. Die Hauptanteile sind Stillstand, Aufschub, Rückschlag, Misserfolg, Schlappe, Hindernis, Widerstand, Kontrolle, Nach- und Überprüfung, Probe, Vergleich. Wenn ich in irgendeiner Situation war, egal in welcher, ging dieser Raster durch diese Checklist und ich wusste genau, was brauchbar ist. Im übertragenen Sinn, wir leben ja jetzt im Computerzeitalter, diese Geschichte ist ungefähr 15 Jahre bei mir her. Dort hatte ich noch nicht viel Ahnung. Ich selber konnte keinen Computer bedienen. Aber jetzt weiß ich, was ich auf meiner Festplatte, heißt es, gell, einspeichere, das ist drin. Und ich muss nur einen Klick machen und das volle Programm kommt. Ganz deutlich zu lesen, anzuschauen, zu hören, je nachdem. Können wir uns vorstellen, dass unsere Lebensbiografie abgespeichert ist auf der Festplatte unseres Herzens und wir sind in einer Situation, irgendetwas müssen wir ja tun in der Situation, zwischenmenschlich gesehen immer. Und je nachdem, wer welches Programm anklickt, funktioniert dieses Programm, das abgespeichert ist. Das sind Bereiche, wo wir Sicherheitszonen bauen, wo wir uns festlegen, wo wir ganz klar auch Schutzmauern um uns errichten, wo wir vielleicht an einer Schmerzgrenze leben, bis daher und nicht weiter. Was immer es alles sein könnte, es funktioniert. Wer hat denn sowas schon erlebt oder wer merkt schon, ja, da bin ich betroffen, zeigt es mal. Ja, die sind einfach stärker auf der Seite. Strengt euch an. Keine Ahnung warum, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter darüber gehen. Genau. Wir spielen Rollen. Wir leben Funktionen. Wir tragen Masken. Habt ihr auch schon mal erlebt, ihr lacht in einer Situation und merkt plötzlich innerlich, eigentlich ist das zum Weinen. Zum Weinen, zum Schreien. Warum lache ich? Und du merkst, da stimmt was nicht. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt. Innerlich habe ich das gehasst, eine andere Person zu sein, was anderes wiederzugeben, wie es mir ums Herz war. Ich fand das ganz furchtbar. Aber ich habe es schnell wieder weggedrückt. Das durfte niemand merken. Weil ich habe gelernt, immer nur zu lächeln. Ich habe mal eine Schallplatte geschenkt bekommen vom Leha und da war eine Passage drauf, immer nur lächeln, immer vergnügt. Und wie es da drin aussieht, geht niemand was an. Und diese Passage wurde zu meiner Lebensmelodie. Nach der habe ich exakt gelebt. Ich war sowas von liebenswürdig, lächelnd, freundlich, dass wie ich das erste Mal in meinem Leben eine Narkose bekommen habe und aufgewacht bin, die Krankenschwester mir gesagt hat, sie haben immer gelächelt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich dachte, es gibt's doch gar nicht. Ich war ja ganz weg. Es kann ja überhaupt nicht sein. Ich war schockiert. Ich dachte, wie geht es bitte? In der Narkose, bis ich aufgewacht bin, immer nur gelächelt. Aber wir können solche Masken tragen. Und es geht doch, auch wenn wir mal betäubt sind. Ist einfach verrückt, was da abgeht. Dadurch, weil ich so lieb immer gelächelt habe, bekam ich auch ein Lächeln zurück. Ich war auch sehr liebenswürdig. Dann war man auch mit mir liebenswürdig, weil ich habe ja alles sehr übertrieben und konnte so meine ganze Unsicherheit überspielen. Aber tief im Innern war ich todunglücklich. Mein Gefühl war konstant unglücklich sein. Und in der Nacht, ich bin oft morgens aufgewacht und habe mein Kopfkissen nass geweint. Weiß nicht, wie lange ich in der Nacht geweint habe, aber da kamen die ganzen Tränen, die tagsüber überlächelt wurden. Dann war ich auch der Sündenbock in der Familie. Ich war einfach schlichtweg für alles verantwortlich. Wahrscheinlich war ich das geeignete Kind. Ich habe schon von ganz klein an Verantwortung übernommen. Die erste Begebenheit war, ich war, glaube ich, 3, ich kann das Bild immer noch einschieben, ich war ganz ein kleines Mädchen, stand vor meiner Mutti, die am Boden lag, und vor meinem großen Vater und habe ihn angeschaut und ihm gesagt, so, jetzt hast Mutti tot gemacht. Ich habe die Verantwortung übernommen für ihr Leben ab diesem Zeitpunkt. Nicht bewusst. Ein Kind mit 3 Jahren hat nicht den Verstand, so etwas zu tun. Aber dieses Gefühl, meine Mutti könnte sterben, weil mein Vater ihr nochmal etwas tut. Ich hatte so eine Angst. Was mache ich ohne Mutti? Und so habe ich aufgepasst. Das war ein Jähzornausbruch meines Vaters. Aber ich wusste ja nie, wann der nächste kommt. Das war ja unberechenbar. Aber ich habe eines gelernt durch diese Situation. Wenn ich ganz lieb bin und es wegen mir nie eine Differenz gibt, keinen Streit, dann gibt es schon mal weniger Streit. Und wenn ich dann ganz lieb bin, wenn ich merke, dass mein Vater zornig wird und ihm sagt, bitte, bitte, mach nichts, ich habe Angst, habe ich dann immer wieder gesagt. Manchmal ist mir gelungen, dass er dann einfach rausging, um meinetwegen. Aber die Verantwortung hatte ich. Dann war ich auch menschengefällig in Person. Ich habe getan, was jeder wollte. Das ist ganz schön. Kennt ihr dieses Gefühl? Du bist immer gebraucht. Und vor allem, du hast so eine Erfüllung in deinem Leben, wenn du tust, was der andere will und was der andere braucht. Du musst dich um dich nicht kümmern. Du bist ausgefüllt. Bist auch nur für die anderen verantwortlich, dass die alles haben. Aber für dich trägst du keine Verantwortung. Menschenfürchtig ist die Kehrseite von menschengefällig. Ich war auch ein Chamäleon. Ich habe so eines in Afrika gesehen. Das schafft es tatsächlich, je nach Umgebung, die Farbe in Kürze zu wechseln. Faszinierend. Und dieses Chamäleon macht das, um geschützt zu sein. Um nicht angreifbar zu sein. Nicht gesehen zu werden. Nicht verletzbar zu sein. Und so war ich auch. Ich konnte ganz schnell meine Einstellung wechseln und jedem nach dem Mund reden. Und dann ging es mir auch sehr gut. Und ich hatte keine Konflikte. Ich habe ja gesagt, was der andere hören will. Also wenn du konfliktfrei leben willst, das wäre doch schön, oder? Keine Probleme, keine zwischenmenschlichen Konflikte mehr zu haben. Okay, ich rede einfach, was der andere hören will. Ich habe gehört von euch, Entschuldigung, wir reden über euch, und zwar nicht von euch persönlich, aber von der DDR, wie es damals war. Wie war es jetzt nochmal? Wer kann das prägnant sagen? Das
kann ich sagen, genau. Sag so, wie sie es hören wollen, und was du dann zu Hause glaubst und denkst, ist deine Privatsache.
funktioniert so etwas? Können wir, ja, funktioniert das? Bitte? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht abfärbt auf unser Leben. Das hat doch Folgen. Da spiele ich doch eine Rolle. Ich bin doch nicht echt und wahr. Kann ich denn jetzt so tun, als ob, und im nächsten Moment wieder total echt und wahr und authentisch leben? Also dann wärt ihr Lebenskünstler, da würden alle vom Westen kommen und von euch lernen wollen. Das kriegen wir nämlich nicht hin. Da bräuchten wir dringend Privatunterricht von euch. Und wenn wir es nicht können, was ich sehr glaube, ist da eine Rolle entstanden, die sehr gut funktioniert und je nach Situation heute, die prekär ist, die Schwierigkeiten bringen könnte, die Unannehmlichkeiten bringen könnte, dieses auch abläuft. Und das wäre so eine Rolle, wie könnte die heißen? Selbstbetrug. Denk mal drüber nach. Es ist gut, wenn ich weiß, wie meine Rollen heißen, weil dann kann ich sie kündigen. Und zwar dort, wo die Kündigung angenommen wird, bei Jesus am Kreuz. Es gibt noch viele Rollen, die wir spielen könnten. Lieb, nett, angepasst sein ist auch sehr eine beliebte Rolle, die Konflikt lösend ist. Lieb, nett, angepasst. Oder ich lebe ununterbrochen im Kompromiss. Ich treffe nie eine klare Entscheidung. Humanistisch. Ich glaube, wir alle haben noch nicht durchschaut, was in diesem ganzen Humanismus eigentlich drin ist. Und da laufen wir immer wieder Gefahr, diese Person, diese humanistische Person zu sein. Auch der Friedensstifter. Selig heißt es, sind die Friedensstifter. Und ich habe dieses Wort geliebt und ich habe Frieden gestiftet, kaum, der Streit war noch nicht wirklich da, weil ich war so harmoniebedürftig. Ich habe den Streit kilometerweit kommen sehen, ich habe gerochen, wenn irgendwas in der Luft lag, was Streit hätte verursachen können, und ich war in Aktion. Und seit ich Gottes Kind war, war ich ja der Friedensstifter schlichtweg. Bis Jesus eines Tages, ich habe gerade wieder mal am Telefon gesagt, wo es lang geht, auch, dass sie alle zu mir zum Kaffee trinken kommen sollen, um diese Familie wieder mal zu versöhnen. Weil die haben wieder nicht getan, was sie hätten sollen, wenn Friede ist in der Familie. Und wie ich so Kartoffel schäle, fragt Jesus mich, Ute, bist du eine Funktion oder eine Person? Ich habe gesagt, Jesus, eine Person doch. Eine Zeit verging, übernächste Kartoffel. Bist du eine Person oder eine Funktion? Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass ich eine Person bin, aber es funktioniert einfach. Ich habe plötzlich gemerkt, ich kann das nicht abschalten. Und dann fragt Jesus, und, hält dein Friede? Sage ich, nein, ist immer alles für die Katz. 2-3 Wochen später ist der Streit noch größer. Und Jesus hat gesagt, dann hör doch auf damit. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich kann ohne Frieden nicht leben. Und ich habe dann gemerkt, Schritt für Schritt, jede Rolle, die ich gespielt habe, habe ich dringend gebraucht, um zu überleben. Ich wusste gar nicht, was da lebenswert ist in mir und wie Leben überhaupt geht. Und dieser Scheinfriede, ich habe angefangen, ihn echt zu hassen. Ich war auch Sozialarbeiterin, aber ich weiß inzwischen, viele Christen sind die besten Sozialarbeiter, auch wenn sie diesen Beruf nie gelernt haben. So sozial mit unseren Mitmenschen, wie wir sind und Sünde gutheißen, weil wir sind ja hilfsbereit, dass der andere in der Sünde überleben kann. Wir merken nicht mal, dass es Sünde ist, die ihn vom eigentlichen Leben abhält, wenn wir so engagiert sind, so hilfsbereit, so menschenfreundlich. Jesus ist doch dieser Menschenfreund und er lebt in mir und ich doch auch. Bin doch einfach jedem Menschen Freund und helfe jedem, wo immer er Hilfe braucht. Aber das sind Liebesgeschäfte. Das ist eine verborgene Sucht, die nur Liebe und Annahme sucht. Wenn ich helfe, bekomme ich ja dieses Danke, dieses Angenommensein, dieses Gefühl. Wir sind dann richtige Liebesmanipulierer. Und wir machen eigentlich Liebesgeschäfte. Wir verkaufen uns. Wir verkaufen unser Tun, damit wir das bekommen, was wir brauchen. Wenn wir es genau betrachten, oberflächlich merken wir gar nichts. Aber wenn wir mal zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich will es wissen, und zwar genau wissen. Ich will wissen, was ich für Rollen spiele, wo ich nicht echt, authentisch, wahrheitsgetreu die Person lebe, die du geschaffen hast. Wenn vielleicht alles nichts nützt, werde ich ein Betreuungsfall. Das ist ja auch eine gute Sache. Kümmert sich immer jemand um mich? Oder ich bin die oder der Empfindliche? Ja, da muss der andere aufpassen, dass er dich ja nicht verletzt. Wenn du so mimosenhaft bist, wird der andere sich sehr Mühe geben, mit dir klarzukommen und du hast auch wieder, was du brauchst. Da wurde mal, kennt ihr diese Experimente vom Floh und vom Elefanten? Nein? Das hat mich persönlich überzeugt, was Empfindlichkeit ist. Da wurde ein Floh in ein Marmeladenglas, leeres, gebracht, Deckel drauf. Und der wurde beobachtet, wie lang der hüpft. Genau 3 Tage lang. Und der hat aufgegeben. Okay, können wir sagen, Floh, klein, niedrige Schmerzgrenze. Okay, nach 3 Tagen war der erledigt. Ebenso wurde ein Elefant an eine Kette gebunden mit einem Bein, an eine Eisenkette, und die Nahrung wurde außerhalb seiner Reichweite hingelegt. Auch dieser Elefant mit der dicken Haut hat exakt 3 Tage gebraucht und er hat keine weiteren Versuche mehr gemacht. Okay, wir sind kein Floh und kein Elefant, aber vielleicht liegen wir irgendwo im Schmerzbereich. Vielleicht auch in diesem Rahmen, wenn die Verletzungen sehr tief sind, sehr existenziell sind, dass wir nach 3 Tagen, nach 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren, ich weiß es nicht, auch an eine Schmerzgrenze kommen und nicht mehr versuchen, über diese Schmerzgrenze hinaus zu leben. Das ist so ähnlich, wie wenn du in einem Laufgitter lebst. Dein Radius ist sehr klein, in dem du dich sicher bewegen kannst. Eigentlich heißt es Gefängnis, nicht Freiheit, nicht Leben. Selbstmitleid ist etwas Wunderbares. Ich habe es geliebt. Wirklich könnt mir das glauben. Ich habe ganz viele Selbstmitleidpartys gefeiert. Ihr nie? Wart ihr noch nie auf... Zeig mal, wer war schon auf einer Selbstmitleidparty? Aha, okay. Auch wieder da mehr. Aber das ist doch echt was Schönes, oder? Und vor allem, du kannst dich so richtig ins Zeug legen. Weil, da geht es doch darum, wer mehr gelitten hat. Gell? Und der am meisten davon hat, ist, der am meisten auftrumpfen kann mit seinem Leiden. Meine Freundin und ich, wir haben um die Wette, also wir haben wirklich um die Wette geredet, dann hat sie wieder gesagt, nee, du musst mir jetzt wirklich einmal zuhören. Ich hatte nämlich einen gläubigen Vater. Und er hat mir verboten, in die Mission zu gehen. Das ist ja ein Riesenunterschied. Deiner war ja nicht gläubig. Er hat sich bekehrt dann. Ja, und so haben wir versucht, einander zu sagen, nee, so schlecht, wie es mir ging, ging es dir wirklich nicht. Ich brauch dich mehr. Wir waren in Pensacola, Florida. Da, wo dieser Stephen Hill immer zur Buße gerufen hat und aller Leute Füßen liefen einfach bei dem Aufruf. Wir haben zwar nicht in diesen Aufruf gepasst, aber es lief nach vorne mit uns. Und da standen wir, meine Freundin weiter weg, und eine Frau, die nichts von uns wusste, kam auf sie zu, die konnte sogar auch noch Deutsch, hat gefragt, "Do you speak English? No." Okay, wenn du nach Hause kommst, du feierst nie mehr eine Selbstmitleidparty. Meine Freundin war erschlagen. Sie kam dann zu mir und hat gesagt, Ute, es ist vorbei. Vorbei, fertig mit lustig. Und das war dann echt heilsam. Einer von uns war immer wieder mal am Schwachpunkt und hat versucht, wieder mal da eine Feier zu veranstalten. Der andere hat gesagt, hallo, keine Selbstmitleidparty. Und so wurden wir gerettet davon. Ja, eigentlich ist es verrückt. Wenn wir denken, im Grunde der Sache ist es pure Selbstzerstörung. Wir betonieren unsere Verletzungen. Wir laden Satan persönlich ein, um zu demonstrieren, dass unser Herr, unser Jesus, der am Kreuz für all diese Nöte gelitten hat und gestorben ist, nicht fähig ist, uns zu heilen. Wir waren beide im Dienst. Beide haben wir schon vielen Menschen geholfen. In Liebe und Wahrheit. Aber für uns haben wir die Wahrheit nicht erkannt. Ist das nicht katastrophürchterlich? Aber Gott ist so gnädig. Er war so gnädig mit uns. Er kam nie und hat gesagt, du, wenn du so weiterlebst, ich beende die Sache mit dir. Nein, er hat geworben um uns. Und so in dieser Phase haben wir abgemacht, wir sagen einander unsere Schlagseiten. Wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt und ihr oder in der Jups, ihr habt so eine Abmachung und erlaubt einander euch, oder in der Ehe, das ist ja der beste Platz, oder auch den Kindern. Ich habe meinen Söhnen eines Tages, da habe ich länger gebraucht, weil ich wusste, das ist das Gefährlichste. Wenn ich meinen Söhnen erlaube, die sind erwachsen, mir die Wahrheit zu sagen, wenn sie etwas merken, das nicht okay ist bei mir. Ich sag's euch. Der Heilige Geist braucht die immer und immer wieder. Und ich hatte bis heute noch nie Freude. Hinterher immer. Aber im Moment, ja, das letzte Mal glaube ich auch noch, ansatzweise, bevor ich daherfuhr, hat mein Sohn im Auto auf dem Weg zum Bahnhof mir etwas gesagt, das mich also schon dazu gebracht hat, in die Verteidigung zu gehen. Er hat gesagt, Mami, du bist ständig unterwegs, wie alt bist du eigentlich? Er weiß, wie alt ich bin. Ja, sagt er, wenn du so weitermachst, du musst langsam Acht geben, du bist im Dauerlauf. Habe ich gesagt, ja Martin, einfach nur rumzusitzen und Oma zu spielen, das ist mir viel zu langweilig, du kennst mich. Dann sagt er, okay, Mami, kannst du Nein sagen? Sage ich, ja, ganz bestimmt, das habe ich gelernt. Es war ein schwerer Prozess, aber das kann ich. Sagt er dann, aber vermutlich zu wenig. Ende der Durchsage. Und dieses vermutlich zu wenig hat mich auf der ganzen Fahrt begleitet. Wenn der Heilige Geist irgendwo den Finger drauflegen will, dann bleibt das, was die anderen sagen. Und es ist so gut, einander, dort, wo ihr Vertrauen habt, die Erlaubnis zu geben, du darfst mir sagen, wenn du merkst, dass ich irgendwo verkehrt ticke, oder das sagt man bei uns so, du merkst ja, wo ich falsch ticke, sagt ihr das auch? Wo ich vielleicht mit diesem Thema funktioniere und nicht wirklich lebe, wo ich nicht echt authentisch bin. Wenn ihr da eine Hilfe habt, das ist ein kurzer Prozess. Und ihr könnt euch echt dran freuen. Es ist ja gegenseitig. Und ich sag's euch, das ist Abenteuer pur. Den anderen auch herauszufordern. Da ist kein langweiliges Treffen mehr, weil da habt ihr zu tun. Und es beginnt genau in diesen Bereichen Leben. Und zwar echtes, starkes Leben. Vielleicht sage ich noch ein paar Rollen, die mir fremd waren. Es gibt diesen Clown. Kennt ihr diesen bei jeder Feier? Wenn die Person dabei ist, gibt es viel zu lachen. Die ist immer gut drauf, die Person, eben der Clown, der Witzemacher, vielleicht ironische, arrogante, auch der starke Mann. Immer stark, immer leistungsfähig, immer zur Verfügung, immer zeithabend. Ich hatte so einen Mann. Und ich habe ihm eines Tages gesagt, weißt du was, Schatz, ich hasse es, wenn du aller Leute Arbeit machst. Und in unserem Haus ist dieses und jenes und das wäre auch noch zu machen. Aber es gibt auch Lebensqualität, überall zu sein, so gebraucht zu sein, alles zu können. Er konnte wirklich alles. Und wir können echt Leben davon beziehen. Dann gibt es ja auch den Faulen. Einer, der ein Schlafbedürfnis hat, das über 8 Stunden hinausgeht, das ist der faule Bereich. Und der ist gefährlich, der muss aufgerüttelt werden. Ein Baby darf mehr schlafen. Und vielleicht, wenn man ganz alt ist, nee, alte Leute brauchen weniger Schlaf, gell? Genau. Moralisten, die Moralapostel, die gibt's auch unter Christen. Fehlerlose, kennt ihr jemand? Fehlerlos. Wenn ich mit so jemand zusammen bin, schau ich, dass ich möglichst schnell wieder weg bin. Ich kenne solche Menschen leider. Da ist dir nicht 5 Minuten wohl. Weil, wenn jemand keine Fehler macht, darfst du auch keine machen. Gell? Und das ist so anstrengend. In dem Bereich kannst du gar nicht mehr leben, weil es schlichtweg nicht möglich ist. Es macht uns sehr liebenswert, wenn wir Fehler machen dürfen, aber auch zu unseren Fehlern stehen und daraus lernen. Das ist lebenswert, liebenswert. Da kann sich jeder wohlfühlen. Dürfen wir Fehler machen? Auch auch Standesdünkel ist eine Rolle, die habe ich bis zum Geld nicht mehr gespielt. Weil wir waren Geschäftsleute in einer Zeit, wo es noch nicht so viele gab. Also waren wir in all dem, mein Vater hat immer gesagt, du spielst nicht mit diesem Gesindel. Ich war ja noch ein Mädchen. Und das Gesindel war in seinen Augen, ja, schwer. Also wir haben in einem Südtiroler Quartier gespielt. Gelebt. Südtiroler Quartier, sagt es euch was? Südtiroler sind heute Italiener. Die konnten auch Italienisch. Mindestens die Jünger, die Südtirol. Südtirol. Italien. So, die konnten Deutsch und Italienisch, aber es ging Italienisch zu. Und das hat mir gefallen. Bei uns war alles so starr, ordentlich, sauber, maßgeschneidert. Alles lag irgendwo so da, man durfte nichts schräg und oder sonst was. Es war nicht auszuhalten. Es wurde immer hinten nachgeräumt, wenn meine Mutti mal da war. Sie war ja eh meistens nicht da. Aber dann war es nicht mehr lebenswert. Es war so, es durfte auch nicht schmutzig werden. Sie hatte ja keine Zeit zu putzen und auch keine Zeit, unsere Kleider zu waschen. Und ich war bei diesen, die nur im Dreck gespielt haben, nur auf dem Boden rumgerutscht sind und auch es zu Hause nicht gut gerochen hat. Und wehe, ich wurde erwischt. Ich habe immer dasselbe gehört. Du weißt, du darfst nicht dort ein- und ausgehen bei diesem Gesindel und auch nicht mit diesen Kindern spielen. Aber es waren nur noch zwei Mädchen, die auch Bregenzer waren. Und die waren furchtbar langweilig. Zum Davonlaufen eben. So, und dieses etwas Besseres sein. Irgendwann war der Stempel so stark auf mir. Dieser Standesdünkel, ich wollte das ja nie. Ich wollte leben. Aber das wurde immer mehr reingedrückt, wie man sich benimmt. Knicke, ich war die Knicke-Person. Es hat alles automatisch nach Knicke funktioniert. Wir waren ganz viel essen, Stuhl wegrücken, Besteck, dieses in die Hand, Mantel hängt der Vater auf. Die Person geht voraus, aufwärts und runterwärts. Ich weiß alles nicht mehr. Eines Tages habe ich zu Gott geschrien, nimm alle Knicke aus mir heraus. Manchmal wäre es schön, es wären noch bestimmte Regeln vorhanden. Ich würde das mir manchmal wünschen, aber ich sorge halt dann selber dafür, dass mir im Zug vielleicht mal jemand einen Platz gibt, wenn ich schon eine Stunde stehe, weil einer ausgefallen ist. Okay, die Zeiten sind vorbei. Es wäre gut, da käme ein kleiner Teil wieder rein. Aber wenn wir nach gelerntem, eingefleischtem funktionieren, wir wissen gar nicht, wer wir sind. Und dieser Standesdünkel, wie ich Gottes Kind war, ich hatte viel seelsorgerliche Gespräche und immer wieder hat mir jemand gesagt, Ute, gell, du kommst dir besser vor. Weil wenn du etwas Besseres bist, vom Gesellschaftsgrad her oder wo immer, Doktor sowieso oder was immer, dann fühlst du dich besser. Und das ist satanisch. Immer wieder durfte ich umkehren, Buße tun, dass ich mir besser vorgekommen bin. Ich weiß nicht, ob schon ganz weg ist, aber das war so etwas Hartnäckiges. Und es ist sehr zerstörend. Vor allem da, die Wurzel davon ist Stolz. Und Eltern können echt solche Wurzeln durch fast tägliches Reden nähren. Und du bist wieder in einer Rolle, etwas Besseres zu sein. So ein Unsinn. Okay, vielleicht wollen wir mal schauen noch, wie dieses Original leben könnte. Was braucht es denn? Also wir brauchen ein Gegenüber, das uns da hilft. Nicht ständig. Also Psychologie ist verboten. Psychologie wäre bei jeder Begegnung, bei jedem Satz, was der andere sagt oder Haltung, die er an den Tag legt, den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, merkst du was? Ich habe solche Leute erlebt, ich sag's euch, ich bekam die Krise. Die waren ständig am sich korrigieren, das ist nicht gemeint. Das ist Psychologie und weiß ich was alles, es ist verboten. Sondern nur da, wo wir eingefleischte Dinge leben. Ich bin immer noch frei zu sagen, was ich denke, ist das klar? Ich darf wirklich die Person sein, die ich bin, andere Anschauungen haben in Dingen, sicher nicht dem Wort Gottes gegenüber, das ist ja klar, aber in bestimmten Bereichen. Das ist nicht gemeint. Versteht ihr, was gemeint ist? Einander in Liebe die Wahrheit zu sagen, wenn wir so verstrickt sind in Rollen, dass wir es nicht mal merken. Was ich eigentlich durch eine Rolle versuche zu bekommen, ist Liebe, Annahme, Lob, Ruhe, Trost, Wertschätzung, Frieden. Einfach dieses Sein dürfen, dieses Leben dürfen. Eigentlich verrückt. Und genau das verhindere ich durch Rollenspiele. Das, wonach ich mich so sehr sehne, alles dafür einsetze, was mir möglich ist. Und ich gehe leer aus. Ich bin immer der Verlierer. Da, in meinem Innersten, ist nie etwas befriedigt. Nur in diesem Selbstbetrug. Gottes Original, das, was er in jedem von uns geschaffen hat, ist schöpferisch. Unser Vater, Gott, ist Schöpfer. Wir sind seine Kinder, okay? Wir sollen ihm gleichgestaltet werden. Also sind wir, wenn wir in dieses Originalleben kommen, das Gott in uns geschaffen hat, schöpferisch. Wir sind kreativ und create heißt ja auch ganz viel. Erschaffen, hervorbringen, ins Leben rufen, hervorrufen, verursachen, bewirken, machen, ernennen, gründen, errichten. Schöpferisch, produktiv, kreativ, tätig sein. Einzigartig sein, einmalig, unvergleichbar, unverwechselbar. So hat Gott uns geschaffen. Wir kennen ja diese Bilder, die unbezahlbar sind inzwischen, Bilder von namhaften Künstlern, die schon längst gestorben sind, die in Bildergalerien, zum Beispiel in Dresden, gell, habe ich von Deli gehört, aufbewahrt werden mit Sicherheitsvorkehrungen, die unglaublich sicher sind, dass niemand so ein Bild stehlen kann. Das Original, genau von diesem Traum, wunderbar Bild, bekommst du nachgeworfen. Diese Kopie von diesem Original. Nichts wert. Eine Kopie vom Original ist nichts wert. Okay? Wollen wir alles dran setzen, um wertvoll, kostbar, einzigartig, einmalig zu sein, unverwechselbar. Das heißt auch, überall, wo wir sind, wir hinterlassen Profil und nicht Abdrücke. Jemand in diesem Prozess, wie ich da drin war, hatte ein Bild für mich, kam auf mich zu, ein junger Mann, und hat mich gefragt, ob er mir sagen darf, was Gott ihm gezeigt hat. Ich habe gesagt, ja, gerne. Und dann hat er gesagt, ich habe gesehen, wie du im Schnee gefahren bist, im Auto, und die Spuren, die du hinterlassen hast, waren nur Abdrücke, kein Profil. Ich war erschlagen. Ich wusste sofort, was Gott damit sagen will. Ich wusste sofort, wo immer ich bin, wo immer ich war. Ich habe nur Abdrücke hinterlassen, ohne Profil. Und mein Gebet war, Jesus, koste es, was es wolle. Ich will Profil in meinem Leben. Dort, wo ich bin, will ich, ja, dieses Abdrück ist nicht das richtige Wort. Ich will Spuren hinterlassen, und zwar bleibende Spuren. Deine Spuren, Jesus. Menschen sollen verändert werden durch mein Leben. Und wenn wir diese Person sind, original, geschaffen von Gott, die durchbricht ins Leben, werden wir Profil hinterlassen. Wir werden Menschen prägen. Gott hat uns erschaffen für Beziehungen, zuerst zur Beziehung mit ihm und dann untereinander. Also will er etwas in unseren Beziehungen bewirken. Und wenn wir solche Beziehungen leben, aus diesem Original heraus, dann geschieht bei jedem Treffen Gewaltiges, weil da ist eine Lebenskraft, da ist ja so ein Motor drin, und dieser Motor heißt Heiliger Geist, und der Heilige Geist, es heißt auch, die Kinder Gottes sind, wie heißt es, die der Geist Gottes treibt, schiebt, vorwärts bringt, sind Gottes Kinder. Aber der Heilige Geist kann nur in all meinen Lebensbereichen Wohnung nehmen, wenn er Platz findet. In Funktionen, die einfach funktionieren wie immer, kann er uns nicht erfassen. Er kriegt uns nicht mal. Jesus hat mir mal gesagt, du bist wie eine schleudernde Waschmaschine. Du bist immer aktiv. Ich kann dich nie in den Arm nehmen. Also ich habe Lektionen bekommen, die sind traumhaft schön, aber waren total erschütternd. Ich dachte immer, Jesus, es darf nicht wahr sein. Wir werden jetzt noch etwas tun. Wer hat denn gemerkt, wer hat 1, 2, 3, 4, 5 Rollen erkannt? Zeigt es mal. Ja, super. Was ich während dieses Prozesses auf einem Seminar einmal getan habe und was unglaubliche Wirkung hatte, ich hätte es nie gedacht. Und zwar, es wurde uns so vorgemacht, wie ich es jetzt vormache. Ich trete aus der Rolle der Harmoniesüchtigen, der Friedensstifterin, der Opferrolle, der nicht gesehen, gehört zu werden, und da kam nachher der Hammer, und trete ein in eine lebendige Liebesbeziehung zu Jesus. Also wenn wir aus etwas herauskommen, ist es gut, zu Jesus in seine Arme zu gehen. Ihr könntet sagen, wie ihr wollt, aber wir gehen zu Jesus. Okay? Ihr müsst es nicht bei jedem sagen, ich trete aus der Rolle der Harmoniesüchtigen, der Friedensstifterin, sondern ihr könnt es aneinander reihen, dass wir möglichst schnell aus den Rollen heraus sind. Hinterher sage ich dir noch was dazu. Will keiner? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe auch öffentlich meine Rollen gesagt. Habe ich mich geschämt? Bin ich jetzt wertlos? Unser Jesus wurde öffentlich ans Kreuz geschlagen. Und wir halten alles geheim. Ich habe etwas gemerkt. Dort, wo ich freimütig bin und zu mir stehe, wie ich bin, dort kommt Befreiung ganz schnell. Dort, wo ich mich für mich schäme, wie ich bin, dort hat der Feind noch viele Landeflächen. Aber ihr müsst nicht. Es ist echt ein Geschenk, es zu dürfen. Keiner muss, ist das klar? Es ist freiwillig. Frei werden ist freiwillig. Ist unser Jesus nicht wunderbar, wie er uns hilft? Ist es nicht schön, Sünde zu bekennen und plötzlich so eine Freiheit zu spüren? Merkt ihr? Da sind zum Teil Bollwerke eingestürzt, Festungen gefallen, Lügen mussten sich verraten. Danke, Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wollen wir mehr von dieser Freiheit? Ja, wollen wir weitermachen morgen und noch tiefer gehen in tiefere Bereiche hinein? Aber was heute passiert ist, sind echte Wunder. Das können wir nicht machen, sondern ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir frei sind und einfach heraustreten aus unseren Rollen, die wir vielleicht 10, 20, 30 Jahre gespielt haben. Danke, Jesus, dass du diese Freiheit für uns erkauft hast am Kreuz. Und danke, Jesus, dass du in diesen Bereichen jetzt tiefe Heilung hineinbringst, auch dein Trost, auch Befreiung, wo noch Befreiung notwendig ist. Danke, dass du heute Nacht kommst, auch in Träumen weiterwirkst, wo ein Anfang ist. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns noch tiefer in die Wahrheit leitest. Und vor allem danke, Jesus, dass du jetzt die Sünde, die wir bekannt haben, vergibst. Durch dein vergossenes Blut uns reinigst von diesen Sünden, uns freisetzt von diesen Mechanismen, die uns gefangen gehalten haben. Danke, dass du mit uns durchbrichst in dieses Original, das du geschaffen hast, dass du uns hilfst, auch Schritte in unsere Berufung zu machen, kühn und mutig zu sein und die Dinge, die uns noch im Weg sind, dorthin, wo du uns geschaffen hast, danke, dass wir da dagegen aufstehen, diese Hindernisse überwinden, diese Rollen, die vielleicht noch da sind, ablegen und in dieser Freiheit leben, Jesus. Danke, dass dieses Original da in diesen Bereichen, wo wir herausgetreten sind aus Rollen, jetzt beginnt zu leben. Du formst und knetest, zum Leben erwächst. Da hinein, Vater, bringe du bitte deinen Lebensodem, dass da, wo schon Tod drin war, dein Auferstehungsleben hineinkommt. Neues Leben entsteht, das durchbricht, das leben will, Leben in der Fülle haben will. Lass uns mehr durchbrechen. Komm mehr mit deiner Kraft da hinein, dass wirklich etwas lebendig wird, was tot war. Und lass uns morgen zusammenkommen mit dieser Sehnsucht nach Leben, dass jeder Tod weichen muss, dass alles, was uns noch zurückbinden will, sich verraten muss. Und ich bitte dich wirklich, dass du heute Nacht wirkst über Bitten und Verstehen. Da, wo wir schlafen, da hast du lange Zeit, uns die Wahrheit zu offenbaren. Danke, Jesus. Amen.